Ich bin Sina und das ist Archive Gossip, der Podcast, der mit euch auf Erkundung geht in eines der größten Architekturarchive Deutschlands, dem SAI in Karlsruhe. Ich bin Architekturhistorikerin und Medienwissenschaftlerin und ich liebe Geschichten, die man in Dingen entdecken und auch anhand von ihnen erzählen kann. Und das bedeutet, ich liebe es, in Archiven zu sein. Und damit bin ich zum Glück nicht allein. In Archive Gossip treffe ich mich mit Mitarbeitenden, Forschenden und Archivexpertinnen, um tief in die Boxen und Schränke, Rollen und Schubladen, Skizzen, Fotos, Karteikarten und Notizen im SAI einzutauchen. Zusammen wollen wir uns bekannten und vergessenen Geschichten und Gegenständen widmen und darüber hinaus das Archiv als Wissensort und Institution befragen. Meine heutige Gästin heißt Manuela Gantner und sie ist Architekturtheoretikerin und lebt in Karlsruhe. Manuela forschte schon zu verschiedenen Zeitpunkten in ihrer Karriere immer wieder am SAI, unter anderem für ihre Dissertation zum Architekten und Grafiker Rolf Lederbogen und dem Narrativ des sogenannten friedlichen Atoms und im Rahmen des Egon Eiermann Digitalisierungsprojekts, das letztes Jahr fertiggestellt wurde. Nun hat sie ein neues Forschungsprojekt begonnen zum Architekten und Planer Konrad Roland, das gefördert wird von der Wüstenrot-Stiftung. Und genau über dieses Projekt und Konrad Roland selbst wollen wir heute sprechen. Ich freue mich also sehr, dass Manuela sich Zeit genommen hat, um mit mir über das Arbeiten im und mit dem SAI zu sprechen und von ihrem neuen Vorhaben zu berichten. Und damit springen wir ins Interview. Viel Spaß! Okay, liebe Manuela, willkommen bei Archive Gossip. Ich freue mich sehr, dass wir heute zum ersten Mal aufnehmen. Wir haben uns gedacht, dass wir zum Starten generell mit Ihrer Person erstmal so eine Art Steckbrief machen, um einfach dich vorzustellen als unseren Gast, unsere Gästin, aber auch dich ein bisschen kennenzulernen, so wie wir ja sehr viele Leute, die mit Archiven oder auch vor allem mit dem SAI-Archiv arbeiten, hier kennenlernen wollen in dieser Reihe. Vielleicht magst du uns einfach erstmal ein bisschen erzählen, wer du bist und was du aktuell machst.
Alles klar, ja. Hallo, freue mich natürlich, dass ich hier die erste Gästin sein darf bei dem Podcast. Und ich denke, interessant wird es ja im Prinzip ab da, wie ich zur Architektur gekommen bin, was relativ unspektakulär und auch sehr pragmatisch war. Mhm. Es war nach der Schule, dass ich mich gefragt habe, ja, wie geht's weiter, was möchte ich machen? Und meine naive Idee damals war so, oh, Mathe hat mir irgendwie Spaß gemacht, ich bin zahlenaffin und war auch relativ kreativ. Kunst und so weiter hat mir gefallen, dachte ich, könnte ja auf Architektur hinauslaufen und Lehrerin könnte ich notfalls immer noch werden. Das war so der, war so das Rückfallbecken, genau. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt und bin auch ein Landei. Und damals war es natürlich noch so ein bisschen dieses Zukunftsversprechen meiner Eltern. Meine Mutter durfte eben nicht auf die Schule oder auf die weiterführende Schule und meinte so ihre Kinder sollen es mal besser haben. Ich glaube, das war so allgemein der Tenor der Generation damals. Und da war Studieren eigentlich schon gesetzt. Und am besten natürlich irgendwas Handfestes, so wie eben Lehramt, da konnte man sich was drunter vorstellen. Architektur war natürlich auch gut. Mein Onkel war Architekt. Genau, also von daher war so dieses Studieren war schon mal gesetzt, aber der Hintergrund war eigentlich gar nicht da. Und für mich war das natürlich viel mehr so die Idee, ich wollte wegkommen aus der Provinz und in die Stadt und deswegen einfach studieren und Architektur, ja, hat sich gut angehört. Hatte allerdings gar nicht den Plan, so von wegen von Anfang an, ich möchte später in einem Planungsbüro arbeiten, sondern mich haben vielmehr so diese, ja, diese Bandbreite, die Architektur ja mit sich bringt, interessiert, so diese Vielfalt. Und da muss ich echt sagen, dass sich diese Studienwahl auch wirklich als Glücksgriff und Offenbarung für mich dann erwiesen hat, weil wirklich so diese vielen großen Fragestellungen und Themen haben mich dann tatsächlich begeistert. Und ich glaube, ich war jetzt auch keine schlechte Entwerferin, aber ich habe mich tatsächlich dann während des Studiums schon viel mehr ja, so in diese mehr theoretischen Fächer hingezogen gefühlt. Architekturtheorie gab es in Karlsruhe, wo ich studiert habe, damals noch gar nicht. Entgegen des Trends, der ja damals irgendwie schon war, dass überall Architekturtheorie-Lehrstühle aufkamen. Aber bei mir war es dann eher so, dass ich mich hingezogen gefühlt habe zu zum Beispiel Alban Jansson, der Grundlagen der Gestaltung damals unterrichtet hat, oder auch Günter Uhlig, der ja damals Herausgeber der 8plus war und wo dann soziologische Fragestellungen viel mehr verhandelt wurden. Ja, also der Weg in die Wissenschaft war von daher absolut null geplant und auch kein strategischer, sondern hat sich irgendwie so eins nach dem anderen gegeben. Hab dann auch schon, vielleicht nur so als Randnotiz, auch früh schon Familie gegründet, das erste Kind während des Studiums und hatte auch gar keine Vorstellung, wie das dann alles so funktionieren konnte, weil da einfach die Vorbilder fehlten damals. Also von daher eher so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Zufällen und aber auch, muss ich auch sagen, dann Leute oder Personen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und die irgendwie an einen geglaubt haben und dann so einige Zufälle auch dann mit vorangetrieben haben. Und so kam es, dass ich dann tatsächlich nach einer gewissen Zeit wieder an der Uni gelandet bin. Und zwar als Georg Brachliotis damals am KIT den Architekturtheorie-Lehrstuhl übernommen hat und ich dann die Chance hatte, da eine wissenschaftliche Mitarbeit anzufangen.
Ja, super, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht können wir noch ergänzen, was du ganz aktuell machst.
Gut, momentan habe ich verschiedene Lehraufträge. Mhm. Ich bin in Stuttgart an der AFT, wo ich wissenschaftliches Arbeiten in der Architektur lehre. Ein Lehrauftrag an der Universität in Hannover, wo ich ausgehend von meinem momentanen Schwerpunkt, wo es um Gendergerechtigkeit in der Architektur geht, ein Seminar anbiete. Genau, und bin gerade dran, so an verschiedenen Forschungsprojekten mit Drittmittel finanziert, wo wir sicher auch gleich noch drauf kommen werden, wo sich einer davon auch mit dem Nachlass von Konrad Roland hier am SAI beschäftigt.
Ja, super. Wow, so viele verschiedene Projekte an so vielen tollen Orten. Genau, jetzt kam das SAI schon so ein bisschen zur Sprache und der Lehrstuhl Architekturtheorie. Vielleicht können wir darauf nochmal zurückkommen und du kannst uns erzählen, wie genau du zum Arbeiten im und am SAI gekommen bist.
Also das lief tatsächlich über diese Tür, über die Architekturtheorie, weil Georg Brachliotis damals im Prinzip als Personalunion das Fachgebiet geleitet hat und dann auch Leiter des SAI wurde. Und ja, er ging da sehr ambitioniert ran. Also das SAI war damals so ein bisschen in Vergessenheit geraten und die Zukunft lag auch so ein bisschen in den Sternen. Und er hat sich das tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, dafür zu kämpfen, das wieder sichtbar zu machen und tatsächlich auch auf politischer Ebene dafür zu werben, die Potenziale des Archivs zu kennen. Und ja, ich denke, er hat eine relativ, ja, vielleicht unkonventionelle Methoden an den Tag gelegt, die vielleicht bei hartgesottenen Historikern, was die Arbeit in einem Archiv und an einem Archiv angeht, sicher auf Kritik stößt, also so direktes Material befragen, Mutmaßungen anstellen, viel mehr nach Fragen suchen, als vielleicht Lösungen oder Ergebnisse zu finden, Narrative zu entwickeln und Zusammenhänge auch weit über die Architektur hinaus zu sehen und immer wieder nach der Relevanz für die aktuelle, ja, Architekturzunft, aber auch für die Gesellschaft hinaus zu fragen. Und das hat mich eigentlich sehr interessiert, das hat mich neugierig gemacht. Und ja, dieses Großdenken fand ich toll und deswegen hat es mir auch den Weg ins Archiv geöffnet, weil es war damals auch schon der Anspruch, das Archiv, was ja eigentlich ursprünglich aus einer Lehrsammlung kam, auch wieder in die Lehre zu bringen. Und das konnte ich dann in Seminaren tatsächlich auch umsetzen. Und ich habe dann ja auch selbst, ich habe in der Architekturtheorie dann auch promoviert, ausgehend von einem Nachlass am SAI und habe da auch versucht, so mein wissenschaftliches Arbeiten tatsächlich den Studierenden dann auch nahezubringen und die mit ins Archiv zu nehmen und ja, da die Angst vor dem Archiv ein bisschen zu nehmen.
Aber eben, weil du deine Doktorarbeit auf Basis von einem Nachlass gemacht hast, sowas ist ja immer total spannend. Ist das ein Nachlass gewesen, der dir so begegnet ist oder kanntest du die Person oder ein bestimmtes Werk da draus und dachtest, danach will ich suchen und ich weiß, es ist im SAI und da bohre ich jetzt tiefer.
Genau, auch das war wieder eine Aneinanderreihung von Zufällen. Mhm. Mein erstes Büro, was ich am KIT hatte, als ich quasi nach meinem Studium wieder ans KIT kam, war, dass ich so ein kleines Emeritus-Zimmer nutzen durfte von einem ehemaligen Professor, der eben emeritiert war. Und zwar war das der Nachfolger von Alban Jansson beim Grundlagenlehrstuhl, Rolf Lederbogen. Und da standen noch überall so verschiedenste Objekte im Zimmer, wo ich gedacht habe, interessant. Also das waren so Studienobjekte. Und irgendwie Interesse hatte, da mehr nachzuforschen. Dann war klar, zu der Zeit lebte Rolf Lederbogen noch, dass ich den Nachlass im Archiv mir mal anschaue. Und dann entwickelte sich so langsam die Idee, darüber vielleicht tatsächlich wissenschaftlich zu arbeiten und hatte eigentlich mehr im Kopf, so seine Grundlagenlehre zu analysieren. Bin dann aber im Archiv auf Blätter gestoßen, die Kernspaltung, also er, man muss dazu sagen, er hatte diesen quasi Bauhaus-Hintergrund der zweiten Generation, sage ich mal. Er hatte eine universale Ausbildung, war auch Grafiker. und war in den 60er, 70er Jahren für das Deutsche Atomforum tätig und hat da für die Werbung des die friedliche Atomnutzung im Prinzip Grafiken gestaltet. Und das waren wirklich ästhetisch wunderschöne Grafiken, über die ich da gestolpert bin. Und so kam es, dass dann die wissenschaftliche Arbeit so den Turn einlegte, weg von der Lehre hin zu diesen Grafiken. Genau, und da muss ich dazu sagen, dass konnte nur so im SAI passieren, weil dieser Nachlass lag da, den hat noch keiner irgendwie vorher aufgearbeitet und man konnte sich wirklich wie so eine, in so einer Schatzkiste bewegen und
ja, das schönste Gefühl, ja.
Wo wir dann auch schon zu deiner nächsten Frage kommen, also was mich am der Arbeit im und mit dem Archiv interessiert und fasziniert, also ich finde, das ist wirklich so dieses ja, auch das bisschen Unperfekte am SAI. Es ist noch nicht alles bis aufs Detail und ganz stringent durchinventarisiert. Es ist eher wie so eine Art Rohdiamant, wo man noch feilen kann. Und ich glaube, es ist nicht so, wie man vielleicht die Archivarbeit auch kennt, dass man irgendwie digital im Katalog guckt, was interessiert mich und dann vielleicht irgendwas bestellt und digital Abzüge bestellt, sondern ich glaube, da muss man sich viel mehr auf das Material einlassen. Man geht hin, man stöbert, man findet vielleicht auch irgendwelche Schnipsel, die vielleicht bei einer strengen Inventarisierung schon lange rausgefallen wären, aber die vielleicht einen dann doch irgendwie weiterbringen oder ja, so den Kick geben. Also es ist nicht so der schnelle Konsum, dass ich sage, ich bestelle was, sondern man muss sich wirklich drauf einlassen. Es ist wie so eine Art Wunderkammer. Und ja, von daher denke ich, ist das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass hier nicht alles so ganz perfekt ist.
Ja, also wir stehen dem SAI natürlich ganz, ganz herzlich und positiv gegenüber, aber gibt es auch was eben in diesen Zuständen, was dich vielleicht auch damals speziell frustriert hat oder wo du gedacht hast, da komme ich jetzt einfach nicht weiter oder wie soll ich das finden oder warum, oder ich habe den Eindruck, das fehlt oder so.
Tatsächlich hat die Faszination tatsächlich überwiegt und deswegen bin ich auch immer noch so interessiert am SAI, weil man auch diese familiären Strukturen hat. Also ich meine, auch Familie bringt Vor- und Nachteile mit sich, was dann überall, wo es menschelt. Aber ich habe überall offene Türen eingerannt und es war wirklich die Unterstützung da. Und dieses selber ohne Restriktionen in diesem Material suchen zu dürfen und wirklich kaum Einschränkungen zu haben, habe ich eigentlich schon sehr genossen. Also
ja, ach schön, ja. So viel Freiheit hat man ja dann auch nicht oft. Also das kenne ich auch aus anderen Archivbesuchen, wo man dann auch genau beobachtet wird und so da gibt es dann diese fünf Ordner oder so, die man dann bestellt hat und dann ist es das auch und wenn man dann nochmal speziell eine Nachfrage hat, dann heißt es nein, das ist eine neue Bestellung und machen Sie in 2 Wochen nochmal einen Termin.
Genau, ja, nee, das kann ich manchmal ganz schön aufhalten. Genau, nee, das habe ich hier anders erlebt.
Ja, es kam jetzt schon hier und da vor, dass du eben an einem Projekt gerade arbeitest zum Architekten, Planer Konrad Roland und bevor wir da richtig tief einsteigen, würde ich ihm fragen, ob es ein Objekt gibt, das du hier gefunden hast, das in deinen Augen die Arbeit oder die Herangehensweise oder eine bestimmte Attitüde von Konrad Roland verkörpert und ob du das für unsere HörerInnen beschreiben kannst.
Sehr gern. Also da habe ich natürlich überlegt, weil eigentlich fasziniert mich an Konrad Roland, wenn man den Raum betrifft, den Archivraum, sieht man erstmal blaue Kästen mit ganz viel bunten Punkten, weil er ein sehr eigenes Farbkodierungsordnungssystem hatte, was ich auf jeden Fall spannend finde und was sich mit Sicherheit lohnt, da tiefer einzusteigen. Aber ich glaube, als Objekt hier habe ich jetzt was anderes rausgesucht, weil das ganz viele Facetten seines Arbeitens oder auch seines Werks und seines Denkens abbildet. Und zwar ist es in einen stinknormalen Haushalts-Zip-Beutel verpackt, ein Modell einer Seilnetzkonstruktion, wie sie von Konrad Roland, also ihn kennt vom Namen her wahrscheinlich kaum jemand, aber seine Spielplatznetze sind eigentlich omnipräsent weltweit, also die roten Netze, die jeder schon mal auf irgendwelchen Spielplätzen entdeckt hat. Und da habe ich jetzt so einen Zip-Beutel mit einer Aufschrift mit Edding, wo eine Produktnummer steht. Und mit einem Handvoll roten Netz drin und noch so ein paar kleinen Metallösen, wo man so erstmal irgendwie ohne Beschreibung, ohne Aufbauanleitung auch gar nicht so genau weiß, was damit anzufangen ist und was sich eigentlich dahinter verbirgt. Also wirklich so eine Wundertüte. Ja, aber warum habe ich das rausgesucht? Also ich denke, zum einen verkörpert es so ein bisschen die Maßstablosigkeit. Also dieses Modell hat sich einen Maßstab in Bezug zum Original. Aber Konrad Ronand hat diese Seilnetzstrukturen wirklich maßstabsübergreifend gedacht. Also als Ausgangslage für alle Lebenslagen und gesellschaftlichen Strukturen, vom Kinderspielgerät im Maßstab 1:1 bis zur Hängestadt, wo so ein komplettes Leben eigentlich in dieser Hängestruktur, in einer ganzen Stadtstruktur stattfinden
soll. So ein total skalierbares Objekt.
Genau, ja. Und zum anderen, denke ich, ist es, wenn man sich eben mit diesem Häufchen roten Netz auseinandersetzt, wird natürlich der Spieltrieb geweckt, auch was Konrad Ronand sehr wichtig war mit seinen pädagogischen Spielnetzkonstruktionen, wo man auch die gewisse Flexibilität, man weiß noch gar nicht, was kommt da raus, je nachdem, wie man die Pylone dann setzt und wie man das Netz spannt, hat man natürlich ganz unterschiedliche Strukturen. Genau, und es zeigt aber auch einen interessanten Aspekt, wo man sich ja auch noch näher drauf eingehen kann, neben diesem pädagogischen Konzept, diesem erzieherischen Aspekt, den ich sehr spannend finde, auch die Vermarktung der Idee. Also er hat dann Firmen gegründet, Corocord, hat sich ganz viele Details dann auch patentieren lassen und die weltweit vertrieben. Und ein vierter Aspekt, den ich auch finde, was an diesem Netz ganz gut deutlich wird, ist natürlich die Auseinandersetzung mit seinem Netzwerk, Personennetzwerk in diesem Sinne, weil natürlich jeder sofort irgendwie sicher auch Frei Otto in diesen Hängekonstruktionen und Seilnetzkonstruktionen erkennt und er auch sehr im engen Austausch mit Frei Otto war. Mhm. Von daher denke ich, ist dieses Netz einfach ein Symbol, um die Anknüpfpunkte oder die Anschlussfähigkeit von Konrad Ronand zu zeigen.
Ja, wie schön. Und so viele Metaphern, die wir jetzt durchziehen können. Nee, total schön. Vielen Dank für die schöne Beschreibung. Und das fand ich ein bisschen spielerisch, aber wenn dieses Objekt jetzt selber was erzählen könnte, was würde es vielleicht über seinen aktuellen Zustand und sein bisheriges Leben erzählen?
Ja, das fand ich eine schöne Frage. Und ich denke eben dadurch, dass es da so in der Zipptüte im Karton verweilt, also muss sagen, es gibt mehrere von diesen Zipptüten.
Ah ja, okay.
Genau, und mehrere von diesen Modellen, die man aber eigentlich nicht auseinanderhalten kann, weil man wirklich immer nur dieses Netzknäuel hat und das quasi entknäulen müsste. Von daher denke ich, warten drauf, wachgeküsst zu werden und zum Leben und wieder aufgebaut zu werden. Sie dienten schon tatsächlich als Fotomodell in der Vergangenheit. Es finden sich im Nachlass von Konrad Ronand viele Fotos, wo diese Modelle aufgebaut sind und so kleine süße Püppchen drin hängen, die dann die Kinderspielfiguren irgendwie verdeutlichen. Von daher hatten die Netze, glaube ich, schon ihren Auftritt. Und vielleicht waren es auch mehrere, das weiß ich nicht mehr so genau, hatte schon einen großen Auftritt bei der Playground-Ausstellung im Damm, die 2019, glaube ich, stattgefunden hatte.
Die war toll.
Wo es als Modell aufgebaut wurde. Und da ist dann auch wichtig zu wissen, dass dieser Modellaufbau auch ein Wissen benötigt, weil, wie gesagt, es hat keine Anleitung. Und es gibt da wohl einen Menschen, der das kann, der aber inzwischen auch schon ein bisschen nicht mehr ganz jung ist, sage ich mal. Das heißt, dieses Wissen muss relativ schnell übertragen werden, um die Modelle, die wir im SAI haben, auch tatsächlich mal aufbauen zu können.
Ja, und dann, wie würde man sowas protokollieren? Würde man dann ein Video machen? Wie würde man das notieren?
Genau, also die Idee war tatsächlich, ihn jetzt zeitnah zu kontaktieren. Mechthild Ebert, die Kollegin im SAI, kennt ihn wohl oder hat zumindest Kontaktdaten, dass man ihn mal bittet, so ein Netz aufzubauen. Und das dann würde ich auch sagen, also per Video zu protokollieren.
Ja. Wir haben schon echt viel gehört, so ein bisschen, was grob das Spektrum der Arbeit war von Konrad Ronand, was ihn interessiert hat. Vielleicht magst du trotzdem noch mal so eher kurz und bündig so die Arbeit von Konrad Ronand beschreiben, so in dem Rahmen, wie du bisher Einblick hattest und wie du dich einarbeiten konntest.
Mhm. Genau, also momentan ist es tatsächlich eher so ein erster Eindruck, den ich habe, weil jetzt so dieser erste Schritt erfolgt. Und es ist ein sehr facettenreiches Werk, es ist sehr bunt und ich glaube, es ist eben multidisziplinär wirklich anschlussfähig. Und das ist jetzt auch das, was rauszufinden gilt. Also es gibt zum einen seinen großen Forschungsteil. Er hat sich über Jahrzehnte mit Hängehauskonstruktionen auseinandergesetzt weltweit. Man muss dazu sagen vielleicht, dass er zum Teil in den USA studiert hat, auch bei Mies van der Rohe gearbeitet hat. Und dadurch natürlich auch diesen internationalen Kontext hatte. Und er hat sich wirklich international von Architekturbüros Pläne, Fotos und so weiter schicken lassen von Hängehauskonstruktionen, die er dann wiederum kategorisiert hat. Er hat auch die Kapitel quasi fast fertig geschrieben und diese Arbeit aber nie publiziert. Das ist aber der Hintergrund oder diese wissenschaftliche Arbeit ist das, was ich vorher erwähnt habe, wo er wirklich in seinen Karteikästen, die er extra gebaut hatte, auch für alles an Materialien, was er gesammelt hat, Dias, Pläne, die er zugeschickt hatte, Karteikarten, die er angelegt hatte, wo diese Farbkodierung dann zum Einsatz kam.
Wieder diese Punkte.
Genau.
Ja, von denen wir am Anfang gehört haben, oder? Ja.
Genau. Und die sich dann aber auch auf sein eigenes Werk übertragen haben. Und das ist eben der zweite Teil seiner Arbeit. Sein eigenes Werk, wie ich vorher schon erwähnt habe, das sich ja wirklich so durch alle Maßstäbe zieht. Das sind viel so visionäre Ideenskizzen oder auch Fotomontagen, wo er wirklich so städtebauliche Projektideen hat und auch überlegt hat, wie Gesellschaft funktionieren kann in diesen Hänge-Stadtstrukturen, bis hin zu architektonischen Entwürfen und konkreten Umsetzungen, wobei das dann eher so, ja, das waren Überdachungen, Ausstellungshallen, viel auch nur so temporäre Gebäude. Also es war jetzt nicht diese handfeste Architektur, wie man vielleicht sonst erwarten würde. Und dann eben diese Spielraumnetze, die er wirklich ganz viel und variantenreich und immer weiter ausgebaut hat und die er dann auch vertrieben hat. Genau, aber wie innovativ das Werk von Roland jetzt tatsächlich in den einzelnen Teilbereichen ist, das muss jetzt mal noch eruiert werden.
Ich glaube, was da ganz gut anschließt, ist so ein bisschen die Frage, warum er bis heute dann doch eher weniger bekannt ist oder irgendwie so wenig präsent. Es sei denn, man ist jetzt eine Wissenschaftlerin, die sagt, ich interessiere mich für Spielplatzplanungen und dann würde er wahrscheinlich schnell aufkommen, stelle ich mir vor. Aber ansonsten, also diese Breite dieses Schaffens, heißt Gefühl, wenn man es jetzt eben mit Namen vergleicht, die auch mit Hängekonstruktion gearbeitet haben, wie Frei Otto, dann ist so ein Konrad Roland jetzt nicht der erste Name, der aufploppt, oder?
Genau, das ist so. Also es hat, glaube ich, mehrere Gründe. Wenn man guckt, er hat selber in den 60er, 70er Jahren, also oder wenn man jetzt mal googeln würde, da findet man dann Sachen, wo er selber publiziert hat in Zeitschriften und so weiter, auch über Frei Otto. Er hat ein Buch über Frei Otto herausgegeben. Was auch noch dazu gekommen ist, dass er seinen Namen öfters mal verändert hat. Also von daher ist es nicht so einfach zu googeln, als er auch in die USA gegangen ist und genau, von Konrad Roland, er hieß Konrad Lehmann ursprünglich. Da ist noch nicht so ganz klar, wie diese Namensänderung immer zustande kam, ob das so eine Art Künstlername war. Er hat auch unter Pseudonymen verfasst, also von daher ist es auch da nicht ganz leicht, ihn zu googeln. Aber es stimmt schon, wenn man tatsächlich dann so diese Spiel-Klettergerüst-Geschichten googelt, kommt man eher zu Ergebnissen. Allerdings auch dann natürlich durch diese Wiederentdeckung vom Damm und Oliver Elsel, die ihn dann für die Playground-Ausstellung und auch für die einzelnen Modelle von ihm dann übernommen haben. Aber das ist natürlich paradox, weil seine Spielgeräte, die sind ja wirklich weltweit omnipräsent, aber es würde jetzt keiner mit dem Autor, dem Urheber Konrad Roland in Verbindung bringen. Ich glaube, ein Grund ist auch, was ich vorher erwähnt habe, dass natürlich viele Architekturen seines architektonischen Werkes eben jetzt nur in Anführungsstrichen Überdachungen, Pavillons und vielleicht vereinzelt Brücken sind und jetzt nicht irgendwelche ikonischen Gebäude, die noch irgendwo präsent sind und rumstehen.
Ja. Ja, spannend. Spannender Typ, irgendwie interessante Persönlichkeit.
Absolut.
Nochmal eine Frage hier zurück in unserer Liste, nämlich du bist Architekturhistorikerin auch vor allem und wenn wir jetzt dieses breite Schaffen, also diese verschiedenen Themen, die immer wieder vorkommen bei Konrad Roland, wie würdest du das jetzt als Historikerin situieren in sozusagen einer umgebenden Architekturgeschichte? Wenn wir jetzt eine historische Ökologie um Konrad Roland aufbauen. Wie würdest du das vielleicht skizzieren?
Also muss ich vielleicht noch vorweg schicken, dass ich mich jetzt nicht als Architekturhistorikerin sehen würde, weil ich doch mehr so aus der Theorie komme. Aber klar, die Architekturgeschichte und Theorie sind natürlich verknüpft. Aber für mich ist dann so dieser Historikerin-Stempel von der Methode oder Arbeitsmethode dann sehr vorgegeben. Und ich, dadurch, dass ich von Georg Vlachliotis auch so ein bisschen geprägt bin, den immer so ein bisschen den unkonventionelleren, freieren Weg
an, kenne ich.
Und dann nicht so streng historischen. Ja. Also von daher würde ich mir...
Wir sind nicht für strenge Historie, dafür sind wir nicht hier.
Genau, das nur vorweg. Ja, die Einordnung ist tatsächlich, glaube ich, noch was, was ich so ein bisschen hinten anstellen muss. Also ich denke, er reiht sich schon so als Kind seiner Zeit ein, natürlich in das Werk so dieser avantgardistischen Architektur-Utopisten der 60er Jahren, wo man einfach ja groß gedacht hat und wegweisende Stadt- und Wohnutopien einfach mit der überkommenen Architekturvorstellung brechen wollten. Also ich glaube, da reiht er sich ganz gut ein. Und was ich auch noch so ein bisschen gucken muss, man merkt schon, dass er von seinen beiden Lehrern Mies van der Rohe und Frei Otto geprägt ist, was jetzt ja nicht unbedingt so eine Schule ist, sondern dann wirklich so eine ganz gute Mischung vielleicht darstellt. Ja, wo man noch so ein bisschen gucken muss, wie man tatsächlich dann, ob man ihn in eine Schublade und in welche und stecken kann. Aber da würde ich mir jetzt momentan noch kein Urteil anmaßen.
Ja, genau. Ja, nee, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen so Nachbarschaften oder auch Abgrenzungen langsam ausmachen, weil man ja auch manchmal denkt, ah ja, okay, er hat utopische Projekte gemacht, dann gehört er jetzt in die Ecke oder er hat Spielplätze gemacht in die Ecke. So, nein, okay, das sind alles Felder, an die er angeschlossen hat, aber das ist nicht der Stempel, den wir ihm jetzt aufdrücken wollen.
Also was tatsächlich so eine Frage ist, vielleicht ist schon mal vorneweg, was ich noch nicht einschätzen kann, aber tatsächlich unbedingt rausfinden möchte, weil er schon seine Spielraumnetze oder diese Spielgeräte mit einem pädagogischen ja, Erklärung versehen hatte und die tatsächlich so erklärt hatte, dass er die Spielgeräte als Übungsinstrument sieht, damit für die spätere Gesellschaft, wenn die Gesellschaft dann in seinen richtigen Stadtnetzen wohnt, so praktisch vorher als experimentelles Spielfeld. Und da weiß ich nicht, ob er sich das nicht im Nachhinein eher vielleicht zurechtgelegt hat, weil er vielleicht mit seinen Utopien und den größeren Strukturen nicht so weiterkam, wie er sich das vielleicht erhofft hat. Und oder ob es tatsächlich so die Idee war, ich fange mal mit dem Kleinen, mit den Kindern an und versuche die dann irgendwie schon mal auf einen Maßstab größer mit diesem pädagogischen Anspruch zu erziehen. Also das ist, was war Henne-Ei-Prinzip, was war zuerst da? Das nehme ich ihm noch nicht so ganz ab, dass er da diesen theoretischen Background sich vorher zurechtgelegt hat.
Ja, okay. Ja, es ist ja manchmal, dann hat man so eine Idee und dann kommt das so ins Rollen und dann ist es plötzlich noch mehr und dann hat man dann sieht man das Potenzial und auch wieder dieses Thema der Skalierung. Also man skaliert von der jüngeren Generation in potenzielle zukünftige Gesellschaft. Das ist ja dann meistens so der große Entwurf von so Personen in den 60er Jahren. Genauso wie man irgendwie vom Spielplatz gerät zur Stadt hochskaliert.
Genau. Wahrscheinlich war dann auch immer alles gar nicht so linear, wie man sich das jetzt zurechtlegt, sondern es war
Ja.
wahrscheinlich hin und her springen, aber man wird sehen.
Und ja auch einfach ein ganzes Lebenswerk.
Absolut, ja.
Und wir gucken jetzt so da drauf und sagen, A mit B hängt so zusammen. Ja. Ah, schön. Okay. Ich glaube, es wird schon erkennbar, aber was siehst du für ein Potenzial in dem Nachlass im SAI?
Also vielleicht von den Materialien. Es gibt verschiedenste Pläne von seinem eigenen Werk, aber auch eben auch Referenzobjekte, die er eben gesammelt hatte. Es gibt ganz viele Skizzen von ihm, es gibt Modelle, es gibt viele Fotografien, Fotomontagen und dann auch Publikationen, wo er geschrieben hat oder über ihn und auch Korrespondenzen. Also von daher wirklich eine Vielfalt an Materialien, vieles leider in keinem besonders guten Zustand, weil das aus Hawaii ja auch importiert wurde und viel von Insektenfraß auch befallen ist. Aber ich glaube, in dem ersten Schritt bietet sich's an, einfach diese ganze Bandbreite mal zu sondieren. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial da und zu gucken, welche Themen lohnen eigentlich später wissenschaftlich tiefer zu bohren? Wo kann man mit anderen Nachlässen am SAI connecten? Ich hatte Frei Otto schon erwähnt, aber natürlich auch dieses Umfeld, Rudolf Dörnach, Wolf Hilberts, wo man gucken muss, wo sind Netzwerke, wo lohnt es sich da tatsächlich Vergleiche anzustellen? Oder auch diesen pädagogischen Aspekt, den ich schon erwähnt hatte, da könnte man natürlich mit dem SAI auch mit der Kinderbuchsammlung über Architektur, die es da gibt, irgendwie gucken, wo finden sich da in der entsprechenden Zeit irgendwelche Überschneidungen. Die Ordnungsstrukturen, die Farbcodes hatte ich schon erwähnt. Also ich glaube, da ist einfach ganz viel Potenzial da, wo es sich auf jeden Fall lohnt, noch zu bohren und wo bestimmt noch ganz viele WissenschaftlerInnen ihren Spaß dran haben.
Und wie gehst du aktuell an die Erschließung der Materialien dran für dein Vorhaben?
Also das ist tatsächlich erstmal so in die Breite gehen, wirklich mal so die ganze Bandbreite zu sichten, zu gucken, Themenfelder zu identifizieren, die Anknüpfungspunkte bieten, eben in Design, in der Soziologie, in der Geschichte, in der Pädagogik und dann vielleicht beispielhaft, so wie vorher jetzt dieses Modell, einzelne Materialien wirklich exemplarisch rauszuziehen und zu gucken, ja, was könnte da der erste Schritt für viele weitere Schritte sein? Also es ist wirklich erstmal so in die Breite gehen, um dann zu gucken, wo lohnt sich später tiefer zu bohren.
Ja, und zeigt sich trotzdem schon was, was dich sehr interessiert oder fasziniert? Ja, wo du schon vielleicht eine mentale Notiz gemacht hast, so da gehe ich nochmal rein.
Genau. Ja gut, also ich glaube, es kam ja jetzt schon so ein bisschen raus, dass diese Ordnungsstrukturen und Farbcodes auf jeden Fall ein Ding ist, was schon spannend wäre zu gucken. Und aber auch tatsächlich dieser pädagogische Aspekt und diese Gesellschaftsutopie finde ich schon auch nochmal sehr spannend. Und dann diese Skalierung vom Kinderspielgerät bis hin zu den Stadtstrukturen. Das sind, glaube ich, so die zwei Felder, die ich jetzt so ein bisschen im Fokus habe.
Schließt das schon auch in bestimmten Aspekten an deine bisherige Forschung an? Oder entdeckst du vielleicht Themen oder Ideen wieder, die du auch schon mal bearbeitet hast?
Ja, sag mal so, also allein der zeitliche Aspekt, wo wir uns bewegen, also so die Nachkriegsdekaden, deckt sich natürlich mit meiner Forschung zum friedlichen Atom und Rolf Lederbogen. Und da merke ich schon, dass ich da so eine gewisse Affinität zu dieser Zeit habe, eigentlich, wo einfach diese Aufbruchsstimmung war, wo groß gedacht wurde, wo Visionen irgendwie entwickelt wurden. Was mit der Atomkraft, die ich damals behandelt habe, natürlich auch war, also wirklich so dieser Extremfall moderner Technologien und so dieses ganze Biotop an Erneuerungen, die damals kamen und einfach diese Stimmung, das ist schon was, wo ich merke, so fasziniert mich jetzt auch wieder, also da ist schon was, wo ich noch weiter bohren möchte. Was ich, glaube ich, jetzt so ein bisschen aufpassen möchte, ist, dass ich nicht wieder in dieses monografische, ich arbeite eine Männerbiografie auf, verfallen, sondern tatsächlich eben, dass es eher so um diese Querschnittsthemen geht. Also wo kann man bei ihm andocken und gucken, wie sich Themen woanders noch weiterentwickeln und finden und so weiter. Also weg von dieser monografischen Aufarbeitung, was bei meiner DISP noch mehr der Fall war. Genau, also wenn das jetzt in die Richtung laufen würde, wäre es tatsächlich was, es kam ja, glaube ich, auch mal die Frage auf, was einen eventuell langweilen würde. Das wäre dann, würde, glaube ich, eher in die Kategorie fallen.
Ja, genau. Also ich hatte auch so eben die Fragen im Kopf. Ich habe dich schon gefragt, was dich besonders fasziniert oder wo du eben denkst, das hat mich schon gecatcht. Aber eben auch, welche Teile, wo skippst du vielleicht so ein bisschen drüber? Wo denkst du, Bonnie, das sind Sachen, die müssen wir echt nicht nochmal erzählen oder die sind auserzählt. Oder die arbeiten in so historiografische Tropes rein, die wir auch nicht wieder wiederholen wollen. Sprich irgendwie das große Männergenie, der große alleinige Planer. Auch da vielleicht so ein bisschen, weißt du schon, ob der in Teams gearbeitet hat? Was hatte der vielleicht auch so um sich rum? Aber das soll nicht das Einzige an der Frage sein. Du kannst mir gerne auch erstmal erzählen, was dich vielleicht ein bisschen langweilt.
Genau, also ich denke, was tatsächlich für mich eher anstrengend wäre, was er aber wohl die Vorstellung hatte, wenn man die E-Mail-Korrespondenz noch durchgeht, als es darum ging, den Nachlass ans SAI zu übertragen, das war ja noch zu seinen Lebzeiten, läge ihm, glaube ich, schon daran oder ist ihm daran gelegen, dass seine nicht veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit über Hängehauskonstruktionen, wenn die noch zu einem Ende käme, hätte es ihn, glaube ich, sehr gefreut. Und ich glaube, das ist was. Ja, das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Da müsste man natürlich auf einer Metaebene eher gucken, so wie könnte man so eine Forschung heute zeitgemäß fortsetzen? Was hat es noch an Relevanz oder nicht? Wie war seine Methodik? Gäbe es bestimmt auch Anknüpfungspunkte, wo man sagen könnte, ja, macht vielleicht Sinn, da noch irgendwie zu gucken. Aber das ist jetzt was ich jetzt bei mir erstmal hinten anstellen würde.
Ja, man kann nicht jeden Wunsch erfüllen. Genau. Sorry, Konrad, das schaffen wir nicht. Da ist es ja vielleicht wirklich auch spannender zu denken, okay, warum hat er sich die Fragen so gestellt? Warum ging es darum, wahrscheinlich fast ein bisschen obsessiv zu sammeln und irgendwie so eine Art Enzyklopädie zu schaffen? Also das ist ja auch so ein bisschen so ein klassisches Männerprojekt.
Ja, Ja, und schon wieder, und das macht es natürlich dann doch wieder interessanter, wenn er dann irgendwie so mal seine Diagramme ansieht, wie er eine Morphologie dieser Thematiken schafft, dann sind natürlich diese Diagramme so kybernetikmäßig viel, viel interessanter, die schon fast wie so eine so ein Schaltbild funktionieren, wie er sich durch seine wissenschaftliche Arbeit navigiert. Also das macht die Sache dann schon wieder spannend. Genau, aber eigentlich ist es wirklich so ein Riesen, wie du schon sagst, so eine Enzyklopädie, die nicht mehr ganz aktuell ist.
Was wir noch anschließen können, wir haben über also die Überschnitte mit bisheriger Forschung gesprochen, aber wo sind es auch eben ganz neue Wege, die sich jetzt vielleicht auftun mit der Beschäftigung von dem in diesem Nachlass?
Also was ich jetzt schon so ein bisschen als Luxus sehe, ich meine, das ist jetzt ja wirklich auch erstmal ein erster Schritt, aber ja, dass ich jetzt echt einfach erstmal so in die Breite gehen kann, ohne irgendwie schon mordswissenschaftlich irgendwas bewerten zu müssen. Ich meine, das ist natürlich der Unterschied zur DIS jetzt vielleicht auch, wo ich natürlich dann relativ schnell vielleicht spezifischer und fokussierter unterwegs war und jetzt aber wirklich mal so ganz offen einfach mal erstmal gucken, sondieren, Forschungsfelder, Themenfelder aufziehen kann, Lieblingsmaterial rausziehen kann, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, um wirklich einfach mal so, ja, ich sage jetzt mal, Werbung machen für Konrad Roland und diesen Nachlass einfach mal so, wie er ist, vielleicht auch schmackhaft zu machen für andere WissenschaftlerInnen.
Ja.
Also das finde ich jetzt, ja, einfach mal so einen niederschwelligen Einstieg und eigentlich ganz angenehm und ja, vielleicht nicht hochwissenschaftlich gleich in der Tiefe, aber einfach so, ja.
Ja, nee, das ist total super und ich glaube, dass wenn man das erstmal antippt, sich noch so viel ergeben wird. Und wer weiß, wen du noch kennenlernst, welche Personen da jetzt auch noch zu arbeiten oder so. Das ist ja auch immer das Schöne, dass man so eine neue Bubble an WissenschaftlerInnen kennenlernen kann mit so einem neuen Vorhaben.
Absolut. Also ich denke, das wird auf jeden Fall ein spannender Punkt. Also zum einen, wer arbeitet drüber, wer ist an irgendwelchen Themen schon dran und zum anderen aber natürlich auch noch das Netzwerk von ihm selber, wo ja, man noch gar nicht klar ist, mit wem hat er, wie du vorher auch meintest, Teams oder nicht Teams. Mit wem hat er sich eigentlich so beschäftigt und so weiter. Also
ja,
das macht es noch spannend.
Vielleicht zum Abschluss. Gibt es irgendein Wort oder irgendwie irgendeinen schönen Vergleich, womit du die Arbeit im SAI beschreiben könntest, so wie du sie aktuell erlebst?
Naja, das hört sich jetzt natürlich total kitschig und bescheuert an, aber es ist natürlich schon so eine Schatzsuche, ein wie auf dem Dachboden bei, was weiß ich, Oma rumkruscheln. So ein bisschen vielleicht wie in Kinderzeiten, wenn man sich so auf Entdeckungstour begibt und ja, dann wie vor Weihnachten irgendwelche Kisten auspackt und schaut, was bei rauskommt. Wie gesagt, hört sich jetzt alles so ein bisschen sehr kitschig an. Aber es trifft es, glaube ich, ganz gut.
Nee, aber halt auch so ganz freudig und so enthusiastisch. Das ist auch so schön. Ich glaube, damit können wir beschließen. Ich danke dir vielmals, dass du da warst und für deine schöne Erzählung und das schöne Interview. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich echt sehr gefreut, dass ich hier Gast sein darf.
Und ich darf schon mal ankündigen, wir werden uns wieder treffen in ein paar Monaten und schauen, wie deine Arbeit da vorangeht und was du uns dann erzählen kannst. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, geht mir genauso. Und ich hoffe auch, dass bis dahin vielleicht dann wir auch schon auf anderen Kanälen schon was zu zeigen haben.
Unbedingt. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.